Herzlich willkommen zum Podcast von der Kirche für die Hosentasche. Deinen Impuls für zwischendurch. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin's, euer Josef. Nimm dir für die nächsten 20 Minuten doch einfach einen Kaffee oder eine Tasse Tee, mach es dir gemütlich oder nimm mich mit auf deinen Spaziergang, deine Autofahrt, denn heute reisen wir gemeinsam durch eine Geschichte, die mich bei der Vorbereitung tatsächlich extrem tief bewegt hat. Es geht um Ängste vor der Zukunft, um das Gefühl, nicht genug zu sein und darum, wie Gott uns nicht trotz, sondern genau in unserer Schwäche begegnet. Wir schauen uns einen Text an, der mitten im Leben eines jungen Mannes einsteigt, der später tatsächlich Geschichte schreiben sollte. Und zwar, es geht um den Propheten Jeremia. Aus dem Buch Jeremia Kapitel 1. Aber bevor wir zu ihm kommen, möchte ich euch erstmal mit auf eine kleine Zeitreise in meinem Leben nehmen, nämlich zu meinem 19-jährigen Ich. Ich war damals 19 Jahre alt und ehrlich gesagt schlichtweg überfordert. Ich hatte einen glasklaren, festen Plan für mein Leben. Ich wollte Musik studieren und das war mein Traum, ja? Also das war meine Zukunftsplanung. Und genau in diese Pläne hinein kam plötzlich ein schwerer Hörsturz. Von jetzt auf gleich war alles komplett auf den Kopf gestellt. Wie sollte es jetzt weitergehen? Ich hatte einfach nur Angst vor dem nächsten Schritt und ich wusste ehrlich gesagt nicht einmal, wohin ich diesen Schritt überhaupt setzen sollte. Ich stand wirklich da, ich fühlte mich hilflos. Wie soll ich das jetzt nur meistern? Ich hatte Angst vor dem nächsten Morgen. Das war wirklich erdrückend. Vielleicht kennst du solche Momente, vielleicht nicht in dieser drastischen Ausführung, vielleicht sogar noch drastischer, es kann auch sein. Aber genau an so einem Punkt, und das ist das Entscheidende, steigt die Bibel in das Leben von Jeremia ein. Das Buch Jeremia gehört übrigens zu den meiner Meinung nach mächtigsten, aber phasenweise auch schwersten Büchern des Alten Testaments. Wenn wir historisch hinschauen, schlägt uns da eine gewaltige Umbruchszeit entgegen. Wir befinden uns im späten 7. Jahrhundert vor Christus. Die alte Großmacht Assyrien bricht zusammen, Babylon steigt als neue Weltmacht auf und mittendrin liegt das kleine Königreich Juda. Eine Zeit von wirklichem politischem Chaos, Orientierungslosigkeit und man könnte schon auch sagen, einem gewissen gesellschaftlichen Verfall. In genau diese hochbrisante Welt hinein greift ein Ruf. Aber dieser Bericht in Jeremia 1 ist im Hebräischen wirklich meisterhaft aufgebaut und jetzt nicht einfach nur so ein schnell dahingeschriebener Text. Er folgt dem klassischen Schema einer prophetischen Berufung. Also es gibt in der Bibel immer wieder solche Texte, die so aufgebaut sind. Die Bibel nutzt also diese literarischen Muster ganz bewusst, um deutlich zu machen, hier passiert etwas Außergewöhnliches. Gott schreibt jetzt Geschichte. Er befugt und er befähigt. Nur so mal als kleine Zwischeninformation, wie das aufgebaut ist, das ist nämlich wirklich immer wieder wiederholt in der Bibel. Der erste Schritt ist, Gott erwählt, also es kommt irgendein Vers, der das deutlich macht. Dann schreckt der Mensch zurück und protestiert. Dann gibt Gott daraufhin eine Zusage, dann gibt er ein Zeichen und erst dann kommt der eigentliche Auftrag. Also wirklich finde ich irgendwie faszinierend, wie das dann eine ganz eigene Textkategorie, eine ganz eigene Gattung gibt, die diese Berufungsgeschichten beschreibt. Lass uns jetzt aber mal auf zwei hebräische Begriffe in diesem Text in Jeremia 1 schauen, denn ich glaube, dass sie zu einem Schlüssel werden können, wie wir das Ganze auch auf unser eigenes Leben übertragen können. Also wie diese Berufung auch für unser Leben relevant sein kann, denn wir sind ja nun mal nicht Jeremia und trotzdem steckt für uns da viel drin. Da ist zuerst das Wort Jada. In Vers 5, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Also so könnte man es quasi auf Deutsch übersetzen. Ja, da meint im Hebräischen nicht bloß ein verständnismäßiges Wissen nach dem Motto, aha, naja, da drüben steht halt der Josef. Nein, hier beschreibt der Text eine tiefe persönliche Vertrautheit. Gott Sag zu Jeremia, bevor du überhaupt deinen ersten Atemzug getan hast, warst du von mir bereits gesehen, gekannt und geliebt. Hier wird sofort klar, Gott sucht sich Jeremia nicht nach irgendeiner Willkür aus. Also, er ist ihm wirklich nah. Er kennt ihn durch und durch. Gott wählt ihn aus, weil er genau, und jetzt ist es wichtig, ihn will. Jeremia ist keine Marionette, keine leblose Hülle, die Gott einfach nur benutzen will, um etwas durchzusetzen. Jeremia ist Gottes Wahl, genau so, wie er ist. Und jetzt, wie reagiert Jeremia darauf? Er antwortet mit dem hebräischen Wort Na'ar. Ach Herr, ich tauge nicht zum Predigen, denn ich bin zu jung, steht in Jeremia 1, Vers 6. Das Wort Na'ar meint nicht nur das biologische Alter, könnte man jetzt ja sagen, ja, vielleicht ist er einfach noch ein bisschen jung gewesen. Nein, es meint noch viel, viel mehr, nämlich es beschreibt einen soziologischen Status. Also es bedeutet, ich bin vielleicht zu unmündig, ich habe keine Stimme, ich habe nicht den Status, ich habe keine Autorität in der Gesellschaft. Wer hört denn schon auf mich? Und jetzt kommt einer der Kerne, der mich wirklich zutiefst bewegt hat. Gott widerspricht Jeremia nicht einmal. Also er sagt jetzt nicht, naja, nein, stell dich nicht so an, du bist doch ein richtig toller Hecht. Gott redet seine Zweifel gar nicht nieder, denn ja, Jeremia war kein großer Hohepriester, dem alle ehrfürchtig folgten. Seine Zweifel waren ja völlig berechtigt. Aber Gott macht was anderes klar. Für seinen Auftrag braucht es ja nicht nur diese menschliche Autorität und Kraft. Es braucht etwas, das von ihm kommt, das Jeremia übersteigt. Und erst aus dem Zusammenspiel von Jeremia, dem, was ihm ausmacht, und Gottes Wirken wird Geschichte geschrieben. Da kommt etwas zusammen, aus dem etwas Neues entsteht. Und deshalb sagt Gott zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung. Du sollst gehen, wohin ich dich sende. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Also du als Person, du mit dem, was dich ausmachst, sollst losgehen, aber du bist eben nicht alleine. Gott rüstet dich aus, bevor er mit dir unterwegs ist. Also wenn er dich losschickt, dann rüstet er dich aus. Du gehst nicht nur mit dem, was du selber in deinen Rucksack gelegt hast, sondern da kommt etwas Positives, Bestärkendes hinzu. Lass uns aber diesen Gedanken nochmal weiter entfalten und auf unser Leben heute übertragen. Denn ich muss an dieser Stelle eine ganz wichtige Korrektur anbringen, die mir persönlich echt riesig auf dem Herzen liegt. Tatsächlich werden diese Geschichten, also in christlichen Kreisen, gerade sowas wie diese Berufung von Jeremia gerne missbraucht. Und dann heißt es dann, siehst du, Gott verlangt ja von jedem Christen, dass er sein ganzes Leben aufgibt, auf die Straße geht, radikal missioniert und die Welt umkrempelt. Ja, wie ein Jeremia dann Wahrheiten ausspricht und den Leuten zeigt, wie sie falsch sind und so. Wenn du das nicht tust, dann bist du kein richtig Glaubender oder sowas. Ich bin tatsächlich innerlich mit so ein bisschen diesem Druck auch aufgewachsen in meiner christlichen Prägung. Also ich kenne diesen Druck selbst nur zu gut. Ich hatte so als Jugendlicher ständig das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt schauen, wie ich in der Schule noch mehr von Jesus erzählen kann, weil ich bin noch gerufen, auch wenn ich mich quasi klein und unmündig fühle. Da steht's doch schwarz auf weiß, so wie bei Jeremia. Dann wird das schon passieren und ich muss jetzt einfach losgehen. Aber erstens, glaube ich, ist so eine Haltung falsch, weil sie den Mitmenschen sowieso nur zu einem reinen Missionsobjekt degradiert. Und das wollte Gott garantiert bei Jeremia damals und den Menschen auch nicht. Denn das ist unter aller Menschenwürde. Das macht Menschen einfach nur zu einem Objekt. Und zweitens, es ist theologisch schlichtweg falsch. Jeremia bekommt eine ganz spezifische prophetische Ausnahmeberufung, nenne ich es mal. Nicht jeder Christ muss ein großer Missionar und Kirchenreformer sein. Was Gott aber sehr wohl getan hat, er hat dich, genau wie Jeremia, schon im Mutterleib erdacht. Er hat Gaben, Neigungen, Sensibilitäten, Potenziale in dich hineingelegt. Das ist echt genial. Aber du bist eben nicht Jeremia. Diese besondere Textgattung, die steht nicht über jeder Biografie jeder biblischen Person und auch nicht unbedingt über deinem Leben. Echte Lebenserfüllung finden wir nicht darin, indem wir etwas spielen, indem wir etwas nachspielen, indem wir jetzt so tun, als ob wir so eine Berufung haben wie Jeremia, krampfhaft versuchen, ein Jeremia zu sein. Lebenserfüllung finden wir darin, das zu entfalten, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich denke da gerne an meine eigene Geschichte zurück. Es schließt sich der Kreis zur Musik, wo ich am Anfang davon erzählt habe. Ich habe ja Klavier gelernt als kleines Kind und am Anfang ist das ja echt zähe Arbeit, ne? So Fingerübungen, Tonleitern. Aber mit der Zeit merkte ich, das ist nicht nur ein Instrument, es ist eine Sprache, die Gott mir geschenkt hat. Durch die Musik kann ich Dinge ausdrücken, für die ich keine Worte habe. Ich kann trösten, ich kann ja beten, ich kann gestalten, ich kann Freude schenken. Oder beim Fotografieren. Ich war gerade erst wieder im Waldkindergarten hier bei uns im Ort und durfte dort die Kindergartenfotos machen. Und es ist für mich eine reine Lebensfreude, die Energie, die Ausstrahlung der Kinder auf einem Bild einzufangen. Das ist für mich unbezahlbar. Wenn ich das entfalte, wenn ich mich auf dem Weg mache und diese Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat, wenn ich die entfalte, dort entsteht Lebendigkeit. Was ist das bei dir? Ist das Zuhören, das Organisieren, praktische Hilfe, Kunst, das Handwerk, Trösten, was auch immer? Gott hat Potenzial in dich hineingelegt. Und ich möchte nochmal betonen, das muss nicht das Potenzial sein, was in Jeremia hineingelegt wurde. Aber, und jetzt kommt ein zweiter wichtiger Punkt, wenn du dieses Potenzial entdeckst, wenn du dich aufmachst auf diesem Weg, dann kann das auch bedeuten, und so sehen wir es auch in unserem Bibeltext, manchmal Dinge einzureißen. Jetzt wird es also nochmal ein bisschen herausfordernd. Schauen wir uns mal das Doppelmandat, so nenne ich es mal, an, das Jeremia in Vers 10 bekommt. Nachdem er ihn jetzt also beruft, sagt Gott zu ihm, ich setze dich über die Völker, dass du ausreißen, einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Fällt dir was auf? Da stehen 4 destruktive Verben gegen 2 konstruktive, also aufbauende Verben. 4-mal Abbruch, 2-mal Aufbruch. Warum? Weil man auf einem Grundstück, auf dem eine verfallene, morsche Ruine steht, kein neues Haus bauen kann. Man muss erst aufräumen. Bevor wir im Glauben, bevor wir in unserem Leben, bevor wir in der Welt Neues bauen können, braucht es manchmal die Prozesse des Einreißens. Und ja, das kann auch wehtun. Wir müssen in unserem Inneren manchmal Dinge einreißen und manchmal auch ganz äußerlich, ganz praktisch in unserem Leben. Innerlich könnten das alte toxische Glaubenssätze sein. Ich bin nicht genug, ich muss mir erst Liebe erarbeiten, ich kann nichts, ich habe keine Gaben, in mich ist nichts hineingelegt oder andere Prägungen aus der Vergangenheit, die so über unserem Leben schweben, dass wir sie manchmal gar nicht wahrnehmen. Ich habe in meinem Buch Klänge des Lebens mal eine Geschichte geschrieben, wo es zum Beispiel um einen Satz geht, der mich sehr geprägt hat. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und das merke ich immer wieder, dass ich das in mir trage. Ja, wenn ich krank bin, wenn ich angeschlagen bin, dann versuche ich das erstmal wegzudrücken, einfach weiterzumachen und gar nicht wahrzunehmen. Und es macht eigentlich in mir mehr kaputt, als es mir gut tut. Oder falsche Werte, die wir uns einreden. Also da können wir ganz, ganz viele Dinge einsetzen. Aber es könnten auch ganz lebenspraktische Dinge sein. Ich lebe an Orten, die mir nicht gut tun. Ich habe mich mit Menschen umgeben, die mir nicht gut tun. Nein, Glaubensleben heißt eben nicht einfach irgendwie durchkommen, heißt irgendwie aushalten. Es heißt den Mut haben, auch mit Gottes Hilfe etwas abzutragen, damit etwas aufblühen kann. Es ist eine spannende Herausforderung, wenn wir auf diesen Text schauen. Da sehen wir quasi eine Berufung, da sehen wir eine Begabung, da sehen wir einen Prozess, der gestartet wird, der aber auch